Ich habe es überschrieben für dich: Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Und ich lese uns aus dem ersten Johannesbrief im Kapitel 1 die Verse 7 bis 10. Es ist einfach wichtig, immer wieder darüber nachzudenken, was macht uns als Gemeinde attraktiv. Wir haben etwas von Liebe gehört, heute Morgen schon. Wenn wir das wirklich hinkriegen, und wir haben eine friedliche Gemeinde inzwischen, dass es untereinander keine Ablehnung gibt. Und wenn wir untereinander verstehen, dass wir auch untereinander Respekt haben. Wir alle, jeder einzelne von uns ist ein Unikat. Keiner ist wie der andere. Jeder ist für sich. Jeder hat auch bestimmte Eigenheiten. Aber was soll uns daran hindern, dass wir uns wirklich schriftgemäß miteinander begegnen, vereinigen? Die Bibel sagt, wir sollen uns untereinander lieb haben, so wie er uns geliebt hat. Jetzt kommt die Botschaft. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das ist auch in Bezug auf unser Miteinander eine ganz wichtige Sache. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist, und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat, unser Herr, bis dahin. Das ist jetzt kein Text, der irgendjemanden von euch angreifen soll. Gottes Wort hängt immer damit zusammen, dass wir auch über das, was der Herr uns mitteilt, nachdenken und vielleicht auch überlegen, wo wir das eine oder andere vielleicht auch nochmal ändern müssten, jeder für sich. Und dazu müssen wir vielleicht auch erstmal wissen, was Sünde eigentlich ist. Wir sind da immer ganz schnell damit, das auszudrücken. Aber unser eigenes Verhalten hat manchmal oder vielleicht auch ganz oft sogar ganz erheblich was mit Sünde zu tun. Aber das wird meistens nicht gesagt in den Gemeinden. Man will ja nicht die Gemeinde verletzen oder riskieren. Wir wollen ja, dass ihr nächste Woche wiederkommt und noch jemanden mitbringt. Aber das Programm, das dieses Thema hier enthält, ist doch einfach und schlicht. Die Lehre und das Leben sollen übereinstimmen. Was in der Theorie gelehrt wird, das soll sich in der Praxis zeigen. Und ich bin überzeugt davon, wer schon ein paar Tage gläubig ist, der kennt dieses Bibelwort. Das ist nicht neu. Aber deswegen ist es ja noch lange nicht langweilig. Die großen Grundsätze sollen in der Umsetzung ihre Wahrheit bewähren. Dieses Programm ist sehr einleuchtend. Aber wenn es dann einmal nicht so ist, dass die Praxis mit der Theorie übereinstimmt, dann wird ja sehr schnell die Theorie in Frage gestellt, aber nicht unsere Praxis. Dann wird die Lehre angezweifelt, dann werden die Grundsätze problematisiert. Wenn ihr behauptet, dass ihr zu Christus gehört, war der letzte Satz, eben im Text, dann müsst ihr auch so leben, wie er gelebt hat. Ich habe nicht gehört, dass Jesus jemanden abgelehnt hat. Er hat den Schriftgelehrten ab und zu mal seine klare Meinung gesagt. Das hatte aber nicht mit Ablehnung zu tun, sondern um sie zu animieren, mal umzukehren. Also dieses Programm hier ist sehr einleuchtend. Aber wenn es dann mal nicht so ist, dass die Praxis mit der Theorie übereinstimmt, du liebe Zeit, schauen wir uns um. Wie schnell entstehen Vorurteile? Vorurteile sind Gift für die biblische Einheit, für die unser Heiland Jesus Christus gebetet hat. Aber schaut doch mal hin, wenn es herauskommt, dass im pietistisch geprägten Kinderheim Kinder schlecht behandelt, sogar missbraucht worden sind. Was passiert denn dann? Dann wird der gesamte Pietismus in Frage gestellt. So einfach ist das. Ablehnt, weg, gibt's nicht mehr. Na? Wenn ein Mitstreiter einer staatlichen Behörde einen Fehler macht, dann schließt man zurück auf die ganze Behörde. Taucht nichts. Und wenn in einer Behörde viele Fehler gemacht werden, und das können wir derzeit erleben, dann sind neuerdings manche Leute schnell dabei, von einem Staatsversagen zu reden. Man schließt zurück von einer schlechten Praxis auf die Grundsätze, die diese Praxis eigentlich hätten leiten sollen. Man schließt auch zurück von einzelnen Personen auf die Institution, denen sie angehören. Von schlechten Lehrern schließt man zurück erst auf das Schulsystem. Nicht der Schüler lernt fleißig, der Lehrer hat ein Problem. Der kann's nicht. Von schlechten Pfarrern schließt man zurück auf die Kirche. Und man ist schockiert, wenn man in der Zeitung davon liest, dass es auch Firmen, in deren Seriosität immer alle überzeugt waren, auf einmal Tricksereien und Betrügereien ans Licht kommen. Man schließt von der Praxis auf die Theorie. Und im Christentum heißt das, wir schieben das Problem von uns weg und machen die anderen verantwortlich. Ja, vertrete eine Institution auf die Institution selber, vom Einzelnen auf die Gruppe, der angehört, von den Mitarbeitern zur Firma und vom Gemeindeglied auf die Gemeinde. Und wie ist das bei uns in der Gemeinde? Jetzt komme ich mal in die Arche. Wir alle sind unvollkommene Menschen. Aber wie oft wird da gegenüber dem, der selbst bei kleinen Fehlern erwischt wird, ausgegrenzt? In der Vergangenheit. Hoffentlich nicht in der Gegenwart und in der Zukunft hat das hier keinen Hauseingang mehr. Wir haben vom Wort Gottes gelernt, wenn ihr behauptet, dass ihr zu Christus gehört, dann müsst ihr auch leben, wie er gelebt hat. Dieses Programm der Übereinstimmung zwischen Lehre und Leben ist völlig einleuchtend. Nun erlebe ich das natürlich im Alltag, dass ein Pastor einem Gemeindemitglied einen Brief schreibt, da du ja Lehrfragen über das Liebesgebot stellst, bitten wir dich von unserer Gemeinde Abschied zu nehmen. Den Brief habe ich persönlich vorgelegt gekriegt. Und der kam aus Lübeck. Unfassbar. Wer eine Theorie vertritt, der muss auch in der Praxis danach handeln. Sonst taucht weder die Theorie was, noch die Praxis. Wer Grundsätze propagiert, der muss auch verwirklichen in dem, was er tut. Jede Institution wird darum versuchen, das Ethos derer, der ihr angehören und sie vertreten, zu pflegen. Das gilt für große staatliche Institutionen und es gilt für kleine Vereine und Initiativen. Es gilt für große Firmen und für kleine Handwerksbetriebe. Wer in einem Handwerksbetrieb arbeitet, der arbeitet ordentlich und wenn er geht, hinterlässt er keine Unordnung. Jedenfalls, wenn es ein guter Handwerker ist. Man schult seine Mitarbeiter. Man übt sie etwa ein in einen guten Umgang mit den Kunden. Die Mitarbeiter müssen ihren Job beherrschen, aber sie müssen auch gut mit den Kunden umgehen können. Wir machen das natürlich in der Kirche, in der Gemeinde genauso, oder nicht? Also ich halte diese Predigt heute Morgen nicht umsonst. Es muss sich keiner angesprochen fühlen, aber es wäre gut, wenn man sich angesprochen fühlt. Wer etwa in der Jugendarbeit aktiv mitarbeiten will, der muss zunächst eine Mitarbeiterschulung durchlaufen. Der muss einen Jugendschein machen. Wir wollen, dass unsere Arbeit gut gemacht wird und darum schulen wir die Leute. Und sie schulen sich selbst. Wie zum Beispiel unser lieber Bruder Evangelist, der das letzte Wochenende mal wieder genutzt hat, sich in einer Veranstaltung in Evangelisation weiterzubilden. Das ist vorbildlich. Machen wir das, wenn es angeboten wird, es muss nicht in unserer Gemeinde sein, wenn es angeboten wird und gut ist, kann man seine Zeit gerne dafür nutzen und vielleicht auch ein paar Euro ausgeben, denn es bringt uns einfach vorwärts. Vorwärts in dem, wie es unser Herr und Heiland mit uns gemeint hat. Wir werden als Gemeinde auch daran gemessen, wie sich jeder verhält. Der sich als Christ zu erkennen gibt oder gar beruflich für die Gemeinde tätig ist. Das ist in der Gemeinde nicht anders als sonst wo auch. Dieses Denken hat was Einleuchtendes an sich, aber auch etwas sehr Barmherziges. Denn es rechnet nicht damit, dass Menschen unvollkommen sind. Menschen sind keine Maschinen. Menschen werden müde. Menschen sind nicht immer ganz bei der Sache. Menschen sind bisweilen überfordert. Und dann machen sie Fehler. Logisch. Wir machen Fehler als Errettete. Wieso protestiert eigentlich keiner? Wir Menschen sind nicht perfekt. Wir sind nicht immer so, wie wir sein sollten. Wir sind nicht immer so, wie wir gerne wären. Oder ist hier einer unter uns, der von sich sagen würde, ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Ich habe neulich im Fernsehen eine Musiksendung gesehen und einer der ganz großen Schlagerstars, der da war, sagte zu seinem Moderator, ich habe noch nie in meinem Leben gelogen. Ich hätte am liebsten den Sender angerufen und habe gesagt, vielleicht bis gestern, aber heute hat er die Lüge sogar in die Öffentlichkeit getragen. Ja, habe ich noch nie einen großen Fehler gemacht oder einen ganz kleinen? Wir Menschen sind ziemlich anfällig dafür, Fehler zu machen. Auch das hat unser Predigttext im Blick. Darum redet er von der Fehlbarkeit von uns Menschen und er nennt dafür den Ausdruck Sünde. Man weiß nicht so viel über den Fasser der kleinen Schrift, das aus unserem Predigttext ein Abschnitt ist. Aber man vermutet, dass es ein alter Mann gewesen ist, als er diesen Brief geschrieben hat. Und wir müssen darüber nachdenken. Wenn wir uns untereinander ablehnen, wenn wir nur einen in der Gemeinde ablehnen, sind wir in der Sünde. Ist doch Wurst egal, wo einer herkommt. Ich würde mich freuen, wenn eure fast 80 Leute, die hier letzten Sonntagnachmittag einen Gottesdienst gefeiert haben, sich die Freiheit nehmen, auch mal unseren Gottesdienst zu besuchen, wobei es mir schwerfällt, dann genügend Stühle zu finden. Aber das habe ich ja auch in meinem Grußwort gesagt, ihr seid herzlich willkommen. Kein Mensch sollte fragen, wo kommst du her? Sondern man muss immer den Leuten sagen, wo musst du hin? Das ist das Entscheidende. Und ich freue mich riesig, ich kenne ja euer Werk seit 40 Jahren, kein Problem. Und ich kann damit umgehen, ich kenne auch die Kultur und man kann auf alles Rücksicht nehmen und sich trotzdem lieb haben. So, man merkt ja aus diesen Zeilen auch daraus, dass er die Faszination dieser Sicht auf die Welt durchaus noch nachvollziehen kann. Aber vergessen wir es nicht, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Aber wo fängt die Finsternis an? Als ich das letzte Gespräch mit meinem Vater hatte auf dem Sterbebett und ihm sagte, Jesus vergibt die Sünden, auch deine. Dann sagte er zu mir, ich bin ja nur ein kleiner Sünder, du musst zu den großen Sündern gehen. Woraufhin ich ihm sagte, es macht keinen Unterschied, ob du im Supermarkt eine Kugel Kaugummi klaust oder jemanden umbringst. Die Bibel sagt, die Sünde ist total und sie verhindert den Weg in die Herrlichkeit Gottes. Und dann hat sich mein Vater auf dem Sterbegeld noch bekehrt. Tschechergnade. Eine Woche später war er nicht mehr da. Ja, das ist aber nicht so einfach, wenn wir mit Resentimation kommen. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Es gibt Licht und Finsternis, es gibt Lüge und Wahrheit und dazwischen gibt es nichts. Wenn man die Dinge so sieht, dann gibt einem das eine ungeheure Energie. Man kann alles ganz klar einordnen und zuteilen. Man hat vielleicht für alles jeweils zwei Kästchen. Entweder hell, dunkel oder gut, schlecht oder wahr, falsch. Und so weiter. Man sortiert alles auf der Welt entweder in das eine oder in das andere Kästchen. Man ist eindeutig für etwas dafür oder eindeutig dagegen. Und damit spart man sich das Überdenken. Man ist ganz schnell fertig damit. Aber vielleicht beginnt man ja auch irgendwann zu zögern. Wenn ich mich mit Haut und Haaren für meinen Beruf einsetze, das ist doch gut. Aber wenn ich dabei vor lauter Arbeitseifer meine Familie vernachlässige, was ist denn dann? Sicher ist es gut, wenn die Autofirmen ihre Fahrzeuge gut absetzen können. Aber verstopfen die vielen Autos nicht irgendwann unsere Straßen und Städte? Wenn ich so nach Feierabend durch die Straßen fahre und die Autos auf den Grundstücken und davor sehe, dann frage ich mich manchmal, warum eine Familie mit 3 Kindern 5 Autos braucht. Irgendwann kommen die meisten Leute darauf, dass fast alle Dinge 2 Seiten haben. Nur weniges ist eindeutig gut und nur weniges ist eindeutig schlecht. Wohlgemerkt, es gibt sie schon, die Dinge, die eindeutig gut und die Dinge, die eindeutig schlecht sind. Und so ist es auch mit unserem Handeln. Es gibt ein paar gewichtige Eindeutigkeiten, aber es gibt auch vieles, was 2 Seiten hat. Wenn ich zum Beispiel Menschen helfe, indem ich ihnen eine finanzielle Unterstützung zukommen lasse, dann trage ich auch gleich dazu bei, dass sie sich in ihrer Passivität einrichten. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn ich aber dem anderen etwas gebe, dann hinterfrage ich manchmal nicht nur meine, sondern auch die Motivation von anderen. Das kann uns sehr belasten, wenn wir merken, dass wir Dinge tun, deren Folgen alles andere als eindeutig sind. Und manches Mal machen wir auch Dinge, von denen wir ganz genau wissen, dass sie nicht gut sind. So einer ist mir auch begegnet in einer Gemeinde. Das war der Leiter von der Bibelstunde. Und der bat mich mal, etwas aus der Seelsorge zu erzählen. Also nichts von Menschen. Das darf ich ja nicht. Aber hinterher sagt er zu mir, das war ja wunderbar, aber ich habe eine Lieblingssünde und die will ich auch nicht aufgeben. Dann sage ich, was ist das denn? Ja, seine Frau stand neben ihm und da sagt er, ich flirte gerne mit anderen Frauen. Das macht mir Spaß. Da habe ich ihm dann ein paar ernste Worte gesagt und dann ist er mitten in der Nacht aufgestanden, hat seine Frau geweckt, hat gesagt, wir müssen jetzt niederknien am Bett, ich muss mich neu bekehren. Ja, du musst mal rausgehen und dich mit Menschen unterhalten, da kannst du was erleben. Ja, wir genießen den Triumph, den es uns bereitet, wenn wir anderen einen Fehler oder eine Schwäche nachweisen können. Auch das habe ich reichhaltig erleben dürfen. Wir genießen es, zu den Guten zu gehören. Und weil wir ja so gut sind, schauen wir auf den anderen herab. Der hat ja immerhin einen Fehler gemacht, ne? Und dann reden wir jede 14 Tage von Vergebung, aber der den Fehler gemacht hat, kriegt lebenslänglich. Alles das gehört in den großen Bereich dessen, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Manche Menschen scheinen total cool zu sein. Sie scheinen durch solche Überlegungen nicht belastet zu sein. An ihnen scheint alles abzugleiten. Soll man solche Leute beneiden? Manchmal beneide ich solche Menschen in der Tat. Selbstgerechtigkeit hat ja auch etwas sehr Verlockendes. Wie schön, wenn man sich immer für perfekt halten kann. Das ist doch toll. Ne? Aber was ist mit denen, die nicht so leicht darüber hinwegkommen können, dass sie nicht immer so gut handeln, wie sie es gerne täten? Was ist mit denen, die sich wegen ihrer Fehler und Schwächen schämen? Für uns hat unser Predigttext eine tröstliche Perspektive. Er weist darauf hin, dass Jesus uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Frage ist doch immer wieder an uns, ob wir das wollen. Und ob wir das wollen, hat nicht nur damit zu tun, dass wir es theoretisch wollen, sondern die Frage ist, wie gehen wir denn damit um? Erweisen wir uns eigentlich würdig, dass Gott uns reinigen kann? Die Frage wird mir immer wieder gestellt. Dabei ist es so einfach, dieses Problem zu lösen. Man muss sich nur mal mit Wahrheit beschäftigen. Und die kommt einzig alleine aus Gottes Wort. Ja, Jesus vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber im Licht betrachtet ist diese Botschaft des alten und lebenserfahrenen Johannes von großer Klugheit und Schönheit. Sie will uns herausholen aus dem Karussell der Selbstvorwürfe und Grübeleien. Die Größe der Worte des alten Johannes liegt in zweierlei. Zum einen darin, dass er die großen Grundsätze kennt und dass er sie auch anerkennt. Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge. Zum anderen aber darin, dass er uns auf den verweist, der die Versöhnung ist für unsere Sünden. Das sind doch klare Grundsätze, wenn wir schon grundsätzlich sein wollen. Denn aber richtig, Selbsteinschätzung. Wir sind der Versöhnung und der Vergebung bedürftig. Das heißt Selbsteinschätzung. Wenn ihr behauptet, dass ihr zu Christus gehört, dann müsst ihr auch so leben, wie er gelebt hat. Wie hat er denn gelebt? Auf jeden Fall so, dass er barmherzig umgegangen ist mit damals und bis heute mit uns fehlbaren und so oft auch tatsächlich fehlerbegehenden Menschen. Wie er barmherzig mit uns umgeht, so sollen auch wir barmherzig miteinander umgehen. Und damit bin ich wieder bei der Einleitung. Wir sind solche, denen Jesus die Sünden vergibt, und die anderen sind es auch. Die sind auch welche, denen Jesus die Sünden vergibt. Ich habe manchmal in größeren Veranstaltungen gesagt, guck mal, wer links und rechts neben dir sitzt. Der ist von Gott genauso geliebt wie du. Hast du das gewusst? Ja. Ja. Noch einmal in der kräftigen Sprache der Bibel gesagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Was ist die Lösung für uns? Und damit bin ich dann auch bald am Schluss. Wir müssen den Schritt wagen von der Finsternis ins Licht. Aber Gottes Licht ist anders als unsere Lichter. Anders als die Lichter dieser Welt, die eine kurze Zeit brennen und auslöschen. Denn das Wachs ist verbraucht, der Faden durchgebrannt, wir brauchen da, die eine ist schon aus. Nächste Woche haben wir neue drauf. Die Haltbarkeit ist erreicht und überschritten. Unser Licht, unser Lebenslicht ist vorübergehend, es ist endlich. Wer jetzt im Rampenlicht steht, wird irgendwann ersetzt, er wird ausgetauscht und vielleicht ins Dunkle gezerrt. Wer sich jetzt im Scheinwerferlicht sieht, die Zustimmung und den Applaus genießt, spürt bald den absteigenden Ast. Und auch heute die, die die Säge schon in der Hand haben, starrs und leuchten, leben für den Augenblick und sie verglühen. Und das ist auch unser Leben, auch wenn wir nicht so berühmt sind wie andere. Das Leben in der Finsternis, das ist nicht das Leben im Licht Gottes. Es spiegelt etwas vor, dadurch wird die Maske und die Garderobe durch geschickte Beleuchtung zum Glänzen gebracht, zur Bewunderung und zur Begeisterung. Aber am Ende ist es alles eine Fassade und hält nicht, was es verspricht. Unsere künstlichen Lichter machen es kurz hell, scheinen und blenden. Aber sie bringen das Leben nicht. Sie besiegen die Finsternis nicht. Nicht wirklich und nicht dauerhaft. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. So heißt die Predigt heute. Dieses Licht macht schön ohne Maske, ohne Schminke und ohne Garderobe. Wenn ich das jetzt jeden zweiten Tag lese, weil es jeden Tag bei mir irgendwo im Internet landet, dass unsere Außenministerin 130.000 Euro braucht für ihre Visage, schön zu machen. Und ich habe mir gedacht, was ich von außen sehe, mag schön sein, aber was innen drin ist, ist wahrscheinlich schwarz. Was nützt mir denn das, wenn ich mir da ein Kilo Schminke übers Gesicht ziehe und plötzlich aussehe wie was weiß ich wer? Ne? Man kann ja von mir dann auch so ein schönes Bild machen, wie es in England gibt, aus Wachs und aufstellen. Da sieht man aber nur das Äußerliche, was in diesen Menschen vorgegangen ist, kriegst du da ja gar nicht mit. Die, die da stehen, die soll man einfach glorifizieren und ansonsten soll man Ruhe geben. Es wirft keinen Schatten und es produziert keine Dunkelheit. Im Gegenteil, es macht es gerade da hell, wo es dunkel ist in unserem Leben. Genau da. Und die Ursache dafür, dass es in unserem Leben hell wird, ist Liebe. Liebe, die von Gott zu uns Menschen gekommen ist. Ich habe immer wieder gefragt, warum steht eigentlich in der Bibel, ihr Männer liebet eure Frauen? Und warum steht nirgendwo in der Bibel, ihre Frauen liebet eure Männer? Ja, da muss man eine Bibelstelle mir zeigen, die habe ich noch nicht gesehen. So. Das ist ja wieder jetzt was ganz anderes. Aber dahinter steckt ja eine ganz tiefe biblische Aussage. Nämlich, die Männer sind ja auch ein Bild auf Christus. Das Männliche. Und Gott ist derjenige gewesen, der uns zuerst geliebt hat. Und die Gemeinde, die einzelnen Menschen, die Menschen sind ein Bild auf die Gemeinde. Und Gott hat den Menschen zuerst geliebt und er möchte, dass wir als Gemeinde ihn zurücklieben. Das steckt dahinter. Habe ich lange gebraucht, um das zu begreifen. Aber das steckt dahinter. Ja. Welches Leben ist ohne Dunkelheit? Wer ist denn nicht bemüht, das Dunkle zu verderben? Zu verbergen. Damit nicht jeder weiß, was ich denke, wünsche und hoffe, was ich tue, das bleibt im Dunkeln. Nach außen habe ich immer ein freundliches Gesicht, so wie die Chinesen. Du denkst immer, die lachen alle. Niemand soll es sehen oder wissen. Gott auch nicht. Es soll im Dunkeln bleiben, unerkannt, unentdeckt, unvergeben. Und dann lesen wir, und Gott sah, dass das Licht gut war. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, Das versucht man uns heute fast mit Gewalt auszureden. Du hast in deinem letzten Jürgen, hallo. Du hast in deinem letzten Gebet ein Bibelvers gesagt. Kannst du dich noch daran erinnern? Doch, er ist da. Das, den du in deinem letzten Gebet gesagt hast, der stand neulich auf einem Taxi in Essen, hinten am Auto. Und dafür, dass er das da dran gehängt hat, hat er eine Geldstrafe bekommen von 1.000 Euro. So ist das heute mit der Verkündigung. Jetzt müsst ihr mal zusammenrechnen, meine Sätze, die ich jetzt gesagt habe, was das kostet. Das ist ja unfassbar.
Ich musste das auch zitieren, was er gesagt hat.
Was hast du gesagt? Ja, wie viele von euch haben dann aufgepasst? Richtig. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Kostet heute am Auto aufgeklebt 1.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Eine Fußballmannschaft hat ein Plakat aufgehängt, da stand drauf, es gibt nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Und sind verurteilt worden zu 16.000 Euro Strafe. Das ist Deutschland im Jahr 2024. Aber sprech mal so einen an, der das macht, der sagt, ich bin doch kein Sünder. Ich bin die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit muss siegen und dafür sind ja die Richter zuständig. Unglaublich, was inzwischen passiert. Und dann sprechen wir von Liebe und wundern uns, wenn die Leute sagen, seid ihr noch normal? Ja. Nein, an Jesus Christus ist das zu sehen und zu erleben. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und die wir euch verkündigen. Gott ist Licht. Und in diesem Licht ist er Liebe. Und diese Liebe ist zu uns gekommen, sonst würde keiner von uns hier sitzen. Die Evangelien werden nicht müde, genau das von Jesus zu erzählen, wie er zu den Menschen geht und wie er ihnen in ihrer Dunkelheit begegnet. Und das hat er nicht nur getan in den 3,5 Jahren, als er leiblich auf der Erde war, das tut er heute auch noch. Er ist das Licht von Gott und sieht, wo es dunkel ist bei den Menschen, worunter sie leiden, wovor sie Angst haben, wie sie unter ihrer Sünde leiden und sie zu verbergen suchen. Sie meiden die Gesellschaft, weil es ihnen peinlich ist. Oder weil die deutlich zu verstehen geben, dass sie solche Leute nicht bei sich haben wollen. Da sind wir wieder bei uns, in der Gemeinde. Wen wollen wir denn nicht haben? Damals wurden aus der Synagoge die ausgeschlossen, deren Sünde auffällig geworden ist und die nicht bereit waren, Buße zu tun. Aber das befehlen wir keinem, das bieten wir den Menschen an. Jesus holt sie heraus, er schaut sie an, er schaut in ihre Augen, auf ihren Körper, in ihre Seele. Er sieht ihre Krankheit, er sieht auch ihre Sünde. Er sieht, was sie vom Leben trennt. Er erkennt sie und hilft ihnen, sich selbst zu sehen und zu erkennen. Hell, offen und ehrlich. Schonungslos und ungeschminkt. Jesus sieht nicht, was die Menschen vorgeben und vortäuschen, sondern wie sie sind, was sie zu verbergen suchen. Es tut ihnen gut. Es wird gut mit ihnen, weil er ihnen ihre Sünde vergibt und ein neues, ein anderes Leben ermöglicht. Aufrecht, offen und ehrlich. Er nimmt sie an und sie können sich selbst annehmen. Er vergibt ihnen und sie können sich selbst vergeben. Sie müssen sich nicht verstecken von sich und von sich etwas Gutes behaupten, was in Wahrheit gar nicht gut ist. Jesus tritt in das Leben der Menschen und macht es hell. Da, wo es dunkel ist, wo Menschen erleben und spüren, sie kommen aus diesem Dunkel niemals selbst heraus. Sie leben ein neues Leben, weil Jesus ihnen ihre Sünde vergibt. Sie leben von seiner Versöhnung. Er hat es hell gemacht. Und er hat es ehrlich gemacht. Es hat es geöffnet für neue Erfahrungen und für die Zukunft. Das ist seine Botschaft. Für den Zöllner Zachäus, der seine Leute betrogen und hintergangen hat, der gemeinsame Sache mit der römischen Besatzer gemacht hatte und mit dem keiner, was aus der frommen Gemeinde, irgendwas mit ihm zu tun haben wollte. Die Prostituierte, die Jesus zu Füßen salbt, mit ihren Tränen befeuchtet, mit ihren offenen Haaren trocknet, auf die alle mit dem Finger zeigen, die Frau, die man beim Ehebruch ertappt hatte, über die alle urteilen, die man schon verurteilt hat und sie töten will, sie alle holt Jesus aus dem Dunkel ihres Lebens heraus, aus dem Urteil der Gerechten, aus dem eigenen Urteil über gescheitertes Leben ins Licht seiner Vergebung. Ins Licht eines neuen Lebens. Wie sollte da nicht Raum sein für dich und für mich und für jeden Menschen mit der Dunkelheit seiner Sünde? Niemand, für den Jesus nicht gestorben wäre. Keiner, für die Jesus nicht mit seinem Blut bezahlt hätte. Die Botschaft verkündigen wir. Und das ist unser Auftrag. Wir verkündigen genau diese Botschaft. Und davon leben wir. Niemand lebt davon, dass er sein Leben selbst hell gemacht hat. Niemand macht sein Leben selbst gut. Nichts aber wäre verheerender, als das zu glauben. Als hätte ich mein Leben im Griff. Als könnte ich es gut machen, als bräuchte ich keine Vergebung, als bräuchte ich Jesus nicht. Ich würde mich täuschen, mich belügen, mich am Ende verlieren. Hätte zu ihm gesagt, er sei umsonst gekommen, er sei umsonst gestorben. Ich bräuchte ihn nicht und seine Vergebung und seine Versöhnung bräuchte ich auch nicht. Ich würde also die Finsternis dem Licht vorziehen. Den Schein des Lebens vom echten Leben. Wer sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Sein Wort, das den Sünder zu sich ruft, in sein Licht, zu seiner Vergebung. Und ihn entlastet von dem Druck, sich selbst gut zu machen, sich und anderen einzureden, er sei gut oder könne sich gut machen. Er ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was sonst verloren wäre. Dich und mich also und die ganze Welt, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Amen. Und ich bin ja gespannt, ob zu dieser Predigt heute jemand ein Zeugnis hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Wir danken dir auch dafür, dass dein Wort uns sehr ernsthaft anspricht. Und hinter dieser Ansprache stellt immer wieder dieselbe Frage und die heißt, willst du das? Willst du das so leben, wie ich gelebt habe? Und willst du dem vergeben, dem ich vergeben habe? Danke für das Wort heute Morgen, das uns gerne diese Woche über in unseren Gedanken beschäftigen kann. Amen.
Amen.